Die deutsche Nationalmannschaft hat eine neue Ära eingeläutet. Nach dem Ende im DFB-Dress für Kroos, Müller, Neuer und Gündogan sind es neue und alte Stützen, die sich in der Nations League beweisen durften. Und in schon 21 Monaten steht die Weltmeisterschaft in Nordamerika an. Was es bis dahin zu tun gilt, darauf schaue ich heute mal mit Tobias Escher. Und wir schauen uns die letzten beiden Spiele an und damit erstmal einen wunderschönen guten Mittwoch dir haben wir es heute, lieber Tobias.
Ja, danke für die Einladung und dir wünsche ich auch einen wunderschönen guten Mittwoch.
Ja, wir fangen den Mittwoch an, beziehungsweise die Wochen mit der Frage, bist du eigentlich gut in die Saison reingekommen? So Bundesliga hatten wir jetzt so gerade die ersten Hochphasen wieder und dann krätscht diese Pause dazwischen. Hat uns irgendwie so ein bisschen überrumpelt, oder? Man war jetzt noch nicht wieder drauf eingestellt auf deutsche Nationalmannschaft, gerade nach so intensiven EM-Wochen.
Ja, beziehungsweise die Bundesliga hat sich noch nicht wieder so richtig in diese intensive Nationalmannschaftsphase reingequetscht, sondern man hat jetzt irgendwie das Gefühl, EM gerade vorbei, ist ja zwar schon seit 2 Monaten vorbei, aber man hat das Gefühl, das ist jetzt das, was das letzte große Ereignis war und jetzt kommt schon wieder die Nationalmannschaft. Und eher bei mir ist eher so, ich muss noch die Bundesliga aufbauen. Ich habe mich jetzt sehr schnell wieder in die Nationalmannschaft reingefunden, auch weil das ja sehr viel Kontinuität war auch im Vergleich zu EM, aber auch ein paar neue Sachen.
Jetzt haben wir einen Wettbewerb, wo noch einige Fans mit Fremdeln, auch Verbände, Vereine, die Nations League, wo Deutschland ja in der Gruppe auf Ungarn, die Niederlande und Bosnien-Herzegowina trifft. Was hältst du denn von diesem Format, dieser Chance auch für die Vereine, sich vielleicht zu zeigen? Sind aber nicht solche Tests auch gerade in dieser Phase ganz gut für auch so eine Mannschaft wie die DFB-Elf?
Ich habe auch zunächst mit dieser Nations League gefremdelt, weil es sich angefühlt hat wie noch ein Wettbewerb, dass da man noch mehr Geld rausquetschen möchte. Andererseits muss man ehrlich sein, wenn jetzt keine Nations League stattgefunden hätte, hätte der DFB irgendwelche Freundschaftsspiele angesetzt und das ist ja noch bananiger als dieser Nations League Modus. Und ich muss sagen, jetzt in der dritten Ausgabe der Nations League bin ich auch so langsam drin mit dem Modus mit Auf- und Abstieg, auch mit den unteren Ligen, dass dann solche Geschichten passieren wie San Marino gegen Liechtenstein und solche Spiele es gibt. Sowas ist dann auch eine Bereicherung des Fußballs, finde ich. Und das ist mir allemal lieber, als wenn dann Deutschland gegen Japan ein komplett unwichtiges Testspiel spielt.
Aber bisher kein guter Wettbewerb gewesen für die DFB-Elf. Also Abstieg ein paar Mal umgangen, irgendwie auf verschiedene Art und Weisen, auch wenige Spiele gewonnen. Jetzt hast du aber mal, du hast es schon ein bisschen gemeint, die Kontinuität. Wir haben jetzt mit Nagelsmann einen Trainer, der zumindest dieses Jahr 2024 gut mitgenommen hat. Welche Rolle wird er dem Ganzen mitgeben? Wie wird er sich auf die Nations League auch persönlich vorbereiten? Was sind da so seine Ziele?
Also ich persönlich fand es sehr erfrischend, dass Nagelsmann diesen Wettbewerb sehr ernst genommen hat in seinen Reden, in seinen Pressekonferenzen. Dass er auch immer wieder betont hat, dass die Spanier diesen Wettbewerb vor einem Jahr gewonnen haben und dass sie dann eben mit dem Selbstvertrauen aus diesem Wettbewerb auch zur EM fahren konnten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch als deutsche Nationalmannschaft gerade nach all den letzten Jahren, nach all den Rückschlägen nach 2014 mal wieder das Gewinnen lernt. Also mal wieder lernt, wir sind eine Gewinnernation, wir spielen um Titel mit. Und ich glaube, die Nations League ist dafür die beste Chance, weil es halt eine low-hanging fruit ist. Gerade wenn man sich auch anguckt, was für eine Gruppe Deutschland bekommen hat. Wenn man bedenkt, dass auch die ersten beiden jetzt in der neuen Nations League sich für das Viertelfinale qualifizieren, da ist das, finde ich, schon ein Muss, dass man diesen Wettbewerb ernst nimmt und auch zu Ende spielt. Und das hat Nagelsmann erkannt und das hat er auch sehr offensiv formuliert.
Und da eben auch eine Mannschaft berufen, wo wir wenig Experimente gesehen haben. Wir hatten es angesprochen, das Quartett, das jetzt wegfällt nach dem Sommer, wo mehrere hundert Länderspiele ja quasi nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir haben aber eine Mannschaft, mit der kann man auf jeden Fall mal arbeiten. Ich glaube, auch dieser Grundkern ist dieser feste, der es jetzt auch für die nächsten Monate und Jahre sein wird. Was hast du für Gedanken bei dieser Nominierung auch gehabt? Hat es dich irgendwie ein bisschen was überrascht oder weißt du schon, das ist einfach dieses Fundament, mit dem Deutschland die nächsten Jahre aufbaut?
Ich glaube, diese Nominierung war erstmal noch so eine Weiterführung der EM. Das hat ja Nagelsmann auch gesagt. Das sind natürlich jetzt 2 Bundesligaspieltage. Wir haben es ja Anfang schon angesprochen. Da hat sich noch nicht viel verändert. Da konnte sich jetzt noch niemand so richtig in den Vordergrund spielen. Das ist auch noch zu früh, um zum Beispiel einem Paul Wanner jetzt unbedingt eine Chance zu geben. Sondern da muss man sich ja erstmal beweisen. Und dementsprechend war es erstmal eine Fortführung der EM. Es war ja auch bis auf Angelo Stiller der gleiche Kader. Man hat auch mit einem sehr ähnlichen Personal gespielt. Man musste nur so 1-2 Lücken füllen. Und die eben, wie du gerade gesagt hast, durch die Rücktritte entstanden sind. Wobei ich auch da finde, dass da jetzt kein riesiger Unterschied zu erkennen ist, weil du natürlich auch da eine taktische, aber auch personelle Kontinuität hast. Also Ter Stegen ist ein 1-zu-1-Ersatz für Neuer. Das ist jetzt kein riesiger Qualitätsabfall, darüber haben wir jahrelang diskutiert. Du hast einen Thomas Müller, der war jetzt auch kein Stammspieler, sondern der war wichtig für das Mannschaftsklima, aber eher ein Einwechselspieler. Du hast einen Gündogan, der ja auch nicht umstritten war. Da haben wir auch immer oft diskutiert vor der EM, ist es nicht besser, da einen Havertz vorne reinzustellen und ihn zusammen mit Füllkrug spielen zu lassen? Ja. Und du hast einen Toni Kroos, der, glaube ich, noch die wichtigste Stütze ist, die wegfällt, im zentralen Mittelfeld als Spielgestalter, als Playmaker aus dem Hintergrund. Aber auch da hast du mit Groß und mit Andrich zwei Spieler, die das auch schon zusammen gespielt haben, die das auch ersetzen können. Also da ist so ein Unbruch leid, würde ich sagen.
Und es ist keine Nationalmannschaft, die man kennt aus früheren Jahren mit so einem großen Bayern-Block. Es sind gerade mal drei Spieler, die jetzt mit dabei sind. Früher hatten wir Neuer natürlich die Innenverteidigung. Jetzt ist vor allem das Mittelfeld, was hier eben den Münchner Strich quasi trägt. Ansonsten vor allem der BVB und Stuttgart viel präsentiert. Ist das einfach nur die Folge so dieses Leistungsgedankens, auch das zu belohnen? Und natürlich mit so, sag ich mal, diesem Quartett Stuttgart, Dortmund versuchen, diese Eingespieltheit mitzunehmen?
Man muss fairerweise sagen, dass Leroy Sané ja auch ein Stück weit geschont wurde. Der war jetzt ja nicht fit, der wäre sicherlich auch dabei gewesen, ja, auch ein Kandidat. Aber ansonsten, ja, wie du es schon gesagt hast, das hatten wir auch schon bei der EM angesprochen, dass dieser Bayern-Block nicht mehr so unangreifbar ist, sondern dass eben Stuttgart und Leverkusen der vergangenen Saison auch mit ihrer Spielweise sehr nah an dem dran waren, glaube ich, was sich Nagelsmann für die Nationalmannschaft vorstellt. Und dass diese Spieler erstmal natürlich einen Vorsprung haben, weil sie die Ideen kennen. Und Dortmund ist jetzt zum Beispiel auch so stark vertreten, weil sie natürlich auch ein bisschen eingekauft haben, muss man fair sagen, weil sie einen Anton aus Stuttgart geholt haben, weil sie einen Pascal Groß aus Brighton geholt haben. Und dann muss man sehen, wie sich das entwickelt. Nagelsmann hat sich auch offen gehalten, dass sich noch ein bisschen was am Kader ändert, wenn sich eben jetzt in den kommenden Bundesliga-Wochen Spieler in den Vordergrund spielen.
Kann man da zu viel hinein interpretieren, wenn wir sagen, es sind auch nur drei Spieler, die nicht aus der Bundesliga kommen? Versucht Nagelsmann auch hier mit wieder einfach diesen deutschen Bundesliga-Fußball reinzubringen und wenig Input von außen, wo es den jetzt auch weniger gibt durch die Groß und Gündogan, die einfach nicht mehr dabei sind?
Das würde ich jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Wir hatten jetzt auch einen Rüdiger, der geschont wurde, der sicherlich sonst ein Stammspieler wäre, auch kein Bundesligaspieler. Auch da ist wieder die Frage, wie es sich entwickelt. Nagelsmann hat ja auch betont, trotz dieses hohen Fokus auf die Nations League, dass er das große Ziel 2026 die WM ist und dass man natürlich auch da bei der Personalentscheidung jetzt daran denkt und jetzt keine Spieler holt, die man nur im nächsten Jahr spielen lassen kann. Und da kann sich noch viel verändern. Da kann auch zum Beispiel Florian Wirtz noch Leverkusen verlassen im kommenden Sommer. Wir wissen das nicht.
Inwieweit ergibt es denn jetzt überhaupt Sinn, dass wir diese beiden Teams, EM-Team und jetzt quasi ab jetzt vergleichen? Oder können wir auch schon sagen, ja, wir fangen mal bei Null an mit der Bewertung, auch mit der Zusammensetzung? Ist das auch für Nagelsmann vielleicht ein Punkt, jetzt wieder so richtig sich auf die nächsten zwei Jahre vorzubereiten?
Natürlich, einerseits ist der Vergleich naheliegend, weil diese Mannschaft bei der EM uns Spaß gemacht hat und wir uns natürlich auch wünschen, dass die neue Mannschaft uns auch weiterhin Spaß macht. Aber ich denke, der Vergleich bietet sich auch an, weil die Nationalmannschaft, wenn man es jetzt auf dem Platz betrachtet, nicht so anders gespielt hat, fand ich, wie bei der EM. Wir werden ja gleich noch in die Details einsteigen, ein paar Details waren anders, aber das grundsätzliche Spielsystem war sehr ähnlich. Also man hatte wieder einen Aufbau mit einem Sechser, der zurückfällt, einem Sechser, der davor bleibt. Man hatte sehr weit vorschiebende Außenverteidiger, man hat sehr viel kurze Pässe gespielt, viel Tiefe gesucht. Also da waren sehr viele Parallelen fußballerisch zur EM. Und deswegen finde ich es auch fair, dann den Vergleich zu ziehen, weil Nagelsmann eben nicht sagt, okay, neuer Zyklus, wir fangen komplett bei Null an, sondern er möchte halt wirklich auf dieser EM aufbauen und dann bei einzelnen einzelnen Schrauben nachziehen und vielleicht noch ein paar Dinge, die er halt eben durch den Großabgang verändern muss. Aber grundsätzlich soll das als alles eine Weiterentwicklung sein und kein bei Null Neuanfang.
Wir so versuchen uns mal hineinzuversetzen in die Situation, wenn die Jungs dann ins Teamlager kommen zum Start in die Länderspielpause und Nagelsmann vielleicht auf dem Flipchart so drei Stichworte aufschreibt, die er der Mannschaft gleich mitgeben wollen würde. Was könntest du dir vorstellen, welche Punkte sind da für Nagelsmann wirklich so zwei, drei grobe Aussagen, die für ihn jetzt ab jetzt einfach Pflicht sind?
Ich glaube, einerseits hat er mitgegeben Winner-Mentality, also Gewinner-Mentalität. Also ich glaube schon, und das hat man auch aus den Interviews der Spieler gehört, dass dieser Wettbewerb Nations League sehr ernst genommen wird und dass die Spieler halt eben das auch sehr ernst nehmen sollen. Ich glaube aber auch, da hat er ihnen mitgegeben, dass alles, was jetzt passiert, ein Aufbau ist für 2026, dass das große Ziel ist, dass sie eben Weltmeister werden wollen. Ich glaube, der Nagelsmann ist da auch sehr positiv und auch sehr, aber auch selbstbewusst mit seinen Ansagen, was die Ziele sind. Er sagt auch immer als Trainer, er ist jemand, er möchte, dass die Spieler ihre Ziele visualisieren, also dass sie sich wirklich geistig vorstellen, wie es ist, dann in Amerika auf dem Siegerpodest zu stehen. Ich glaube, das ist das, was er dann als Bild versucht mitzunehmen. aber auch sicherlich Weiterentwicklung. Also dass er auch gesagt hat, ihr wisst, was ich von euch will, ihr wart alle dabei bei der EM, ihr wart alle dabei bei der Rollenverteilung, jetzt ist aber ein neuer Zyklus und wir müssen das, was wir gemacht haben, perfektionieren, aber auch weiterentwickeln. Und da erwartet er wahrscheinlich von jedem einzelnen Spieler, dass er eben das Beste gibt, um diese Weiterentwicklung auch für die Nationalmannschaft mitgestalten zu können.
Wenn wir jetzt mal zu ein paar taktischen Aspekten kommen, wie zum Beispiel der Vorstellung von Nagelsmann, dass ja auch viel auf den Abläufen, die er der Mannschaft mitgeben will, fungiert, funktioniert. Also ein einfach taktisch cleveres Team, was die Passwege, Laufwege kennt. Wie gut funktioniert das bei Nationalmannschaften? Darf das ein Aspekt sein, der dominiert, oder musst du natürlich schon immer dann Länderspielpause für Länderspielpause schauen, dass du die Grundlagen drin hast? Oder geht das eigentlich schon, dass du wirklich dir das so in die DNA impfen lassen kannst?
Du kannst, das hat der Nagelsmann auch eigentlich durchgehend gemacht, seit er jetzt im März diesen Neustart gewagt hat. Du kannst schon als Nationaltrainer eine klare Spielidee vorgeben. Und es macht auch Sinn, gerade als Nationaltrainer nicht von Spiel zu denken und dann immer wieder deine Taktik wild anzupassen, sondern wirklich da ein ganz klares Fundament zu legen, sei es ein Fundament, was das Positionsspiel im Aufbau angeht, aber auch ein Fundament im Pressing. Dass du da eben mit genauen Anweisungen arbeitest, dass du zum Beispiel in Form der Nationalmannschaft ein sehr mannorientiertes Pressing spielst und das dann immer wieder abrufst. Und ich glaube, das ist auch das, was Nagelsmann jetzt möchte und was er auch gesehen hat. Da hat man sehr viele Parallelen jetzt gesehen zum Spiel bei der EM mit ein paar kleinen Weiterentwicklungen. Aber grundsätzlich macht es durchaus Sinn, eben nicht Woche für Woche, nicht Monat für Monat dann die fünf besten Spieler aus der Bundesliga einzuladen und was komplett Neues auszuprobieren, sondern eine Kontinuität reinzubringen.
Diese Kontinuität bringt eben auch eine Startelf mit, die so in dieser Form, zumindest mit dem Kader, fest schien. Das ist gegen Ungarn dann, sag ich mal, alles erwartbar gewesen. Füllkrug zum Beispiel vorne drin, jetzt Havertz mal dahinter. Wollen wir vielleicht mal bei den beiden anfangen? Was erwartet Nagelsmann jetzt von denen, wie die sich aufteilen, und welche Rolle kommt für ihn dann mit Füllkrug einfach dazu, der jetzt auch in der Premier League sich mal in dieser Rolle vielleicht noch mehr beweisen kann?
Also bislang war es ja häufig so, dass Füllkrug und Havertz diese Position vorne untereinander aufgeteilt haben. Also wenn der eine ausgewechselt wurde, wurde der andere eingewechselt. Jetzt hat man jetzt ja deutlich gemerkt, auch schon im Spiel gegen Ungarn, dass beide durchaus spielen dürfen und dass Havertz dann eher der Mann von der 10 ist und Füllkrug den Stürmer geben darf. Aber ich glaube, was da auch wichtig ist, das Zusammenspiel der beiden. Also ein Füllkrug hat eine ganz klare Schwäche, das ist sein Tempo. Füllkrug ist kein besonders schneller Spieler, den kannst du nicht hinter die Abwehr schicken, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Havertz hat da eine ganz, ganz große Stärke, er ist nämlich sauschnell. Und dann im Zusammenspiel mit Wirtz und Musiala geht es darum, dann die Tiefe zu attackieren. Und das hast du häufig gesehen, dass dieses Zusammenspiel jetzt, glaube ich, auch trainiert werden soll. Dass wenn ein Füllkrug sich fallen lässt, auch mal vielleicht ein Abwehrspieler mit rauszieht aus der Abwehr, dass er die anderen Spieler dann Vollgas geben sollen. Dass dann Havertz eben hinter die Kette starten soll, dass ein Havertz da auch viel, viele Meter machen muss. Und ich glaube, das ist die Spielidee, die jetzt auf uns zukommt. Also noch mehr Tiefe und noch mehr entgegenkommende Läufe.
Hat dir das gut gefallen gegen Ungarn? Wir können es ja schon mal etwas abkürzen. Auch wenn das jetzt ein Gegner war, der vielleicht nicht ganz mithalten konnte an dem Tag. Aber hast du eben schon genau diese Abläufe gesehen und diese Rollenverteilung?
Gegen Ungarn ist ja super interessant, weil man da einen direkten Vergleich hat. Also wir haben ja gegen Ungarn schon bei der EM gespielt und klar, da hat sie Ungarn ein bisschen ernster genommen, hat man das Gefühl. Da haben die Ungarn auch ein Pressing dann ein bisschen abwartender gespielt, weil sie natürlich da eher das 0-0 halten wollten. Aber wenn man das vergleicht, diese beiden Spiele direkt nebeneinander, fand ich, hat die Mannschaft das jetzt besser gelöst als bei der EM. Also da hat man noch mal mehr Tiefe geschafft, noch häufiger den Ball hinter die Abwehr gemacht, noch mehr dieser cleveren Laufwege. Auch das Zusammenspiel von Havertz und Füllkrug, was du ja gerade gefragt hast, das fand ich sehr gut. Also die haben halt wirklich sich immer gut aufgeteilt. Wenn einer sich zurückfallen lässt, geht der andere nach vorne. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das beantwortet, hat für mich auch die Frage beantwortet, Havertz oder Füllkrug, weil Havertz und Füllkrug ist eine sehr, sehr gute Option.
Und das funktioniert auch mit diesen beiden tollen Wunderjungs, mit Musiala und Wirtz, die dahinter wirbeln und, das müssen wir auch gleich festhalten, die so gut bedienen können mit ihrer Kreativität und den Freiräumen. Auch hier vielleicht bei den beiden, Stichwort auch Weiterentwicklung, wir haben sie schon gesehen in ihren Hochphasen, jetzt frischer Saisonstart. Was ist auch bei denen noch rauszukitzeln, sag ich mal, in diesem DFB-Dress?
Ich finde schon, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben gegen Ungarn, gegen Niederlande waren sie dann nicht mehr ganz so präsent. Ich finde, was sie noch öfters machen können, ist miteinander spielen. Also was sie jetzt gerade häufig gemacht haben, ist, einer hat die Tiefe attackiert, der andere nicht. Oder beide haben auf unterschiedlichen Flügeln gespielt. Aber ich würde es manchmal noch lieber sehen, wenn sie dann tatsächlich mal eine Seite überladen oder wenn sie halt dann das Spiel miteinander suchen. Das war so eine Schwäche des DFB-Teams, hatte ich ein bisschen das Gefühl, wenn sie im letzten Drittel waren, dann hat man sich auf einem Flügel festsetzen lassen. Dann hat man nicht mehr diese Verlagerung gespielt. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr miteinander wünschen. Aber ich finde schon, dass sie das sehr, sehr stark gemacht haben. Und dass diese Frage, die wir ja noch vor einem Jahr hatten, funktioniert das mit beiden zusammen? Die, finde ich, ist halt längst beantwortet. Ja, klar. Und das ist die Zukunft der DFB-Elf.
Finde ich auch, dass wir an diese Frage einen Haken eben machen können. Nur noch rausfinden, wie man das bestmöglich nutzen kann. Aber hast du auch so das Verständnis oder denkst du bei den beiden, durch diese freie Positionierung fühlen die sich auch einfach wohl, mal die Position zu übernehmen, mal rechts raus, mal links raus, als dass du die eben irgendwie festsetzt auf ihren Spots? Und sind das dann die Spieler auf dem Feld, die definitiv die meisten Freiheiten haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Havertz ist noch derjenige, der am ehesten Lücken schließen muss, der auch dann am ehesten diese nachrückenden Läufe bringt, wenn dann jemand von den anderen drei da vorne sich fallen lässt. Aber dass die beiden Freiheiten genießen, ist, glaube ich, wichtig, weil sie es ja auch nicht übermäßig ausnutzen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt machen, was sie wollen und das dann teamtechnisch keinen Sinn mehr ergibt. Oder dass sie beide so weit nach außen rücken, dass du kein Gegenpressing mehr hinbekommst, sondern die denken schon immer noch teamorientiert. Und sie gucken immer noch schon, dass sie die richtige Lösung finden, dass auch die Struktur des Teams intakt bleibt. Und das ist sehr, sehr viel wert. Also diese beiden Spielertypen an sich, denen kannst du diese Freiheiten geben, weil sie die nicht ausnutzen werden.
Toll, dass du das nochmal ansprichst, gerade auch Thema Effizienz, wo wir bei Musiala vor 3 Jahren im Turnier gesagt haben, hey, den hätte er machen müssen, den hätte er rüberlegen müssen. Jetzt passiert das alles so, tolle 4 Torbeteiligungen und auch Wirtz, also du merkst bei denen einfach die Entscheidungen, die sie treffen, die sind fast schon einen Schritt zu weit, aber weil sie einfach gut sind und wenn das Team darauf sich eben anpassen kann, dann funktioniert es ja auch. Also warst du auch dahingehend sehr erfreut, wie zum Beispiel Musiala sich auch beim Tor durchsetzt und dann eben es einfach richtig macht.
Ja, das ist ja auch keine neue Entwicklung. Das hat ja Musiala auch in den vergangenen Jahren deutlich trainiert. Das hat man auch deutlich gemerkt, dass er am Torabschluss gearbeitet hat. Hat auch Jan Nagelsmann nochmal hervorgehoben, dass er sich in der Box jetzt besser bewegt, dass er auch den Abschluss eben besser nimmt, den Ball nicht mal reinschieben möchte, sondern im Zweifelsfall ihn auch einfach reinhaut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Step gewesen. Wer am ehesten noch ein bisschen was davon abschauen könnte, wäre Havertz. Der hat auch immer ein bisschen Pech im Nationaldress, wo man das Gefühl hat, okay, da fliegt der Ball an die Latte und bei Arsenal wäre er drin gewesen. Das ist dann leider so. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Torgefahr vorne haben, weil das war ja auch lange Jahre ein Manko. Wir haben uns auch unter Löw und Flick häufig Chancen herausgespielt, aber dann die Tore nicht gemacht.
Die beiden Spieler etwas weiter dahinter sind nicht weniger interessant, mit zum Beispiel Robert Andrich. Kann man bei dem sagen, für ihn ändert sich quasi am wenigsten in seiner Rolle. Er hatte zur EM Groß neben sich, jetzt hat er Groß und die vorne, das bleibt so ein bisschen gleich. Er einfach der Aufräumer, der gar nicht viel auffallen muss, aber doch immer wieder seine Nadelstiche setzen kann.
Ja, also der hat auf jeden Fall eine sehr ähnliche Rolle gespielt wie bei der EM, das kann man deutlich sagen. Auch ein Groß, wenn er dann mal zum Einsatz kam, hat er dann auch meistens diese Großrolle gespielt. Deswegen war das jetzt für mich auch keine große Neuerung. Es ist natürlich auch von der Passqualität her, würde man jetzt erstmal meinen, ein Downgrade, wenn man André spielen lässt und Groß. Aber das hat man ja auch schon gesehen, dass das gut funktioniert hat, dass Groß gegen Ungarn einige tolle Pässe gespielt hat. Gegen die Niederlande war es dann André, der mit seiner Flanke das 2-2-1 war es, glaube ich, einleitet. Also da hat man auch schon gesehen, dass das gut ist. Trotzdem dann auch mal die langfristige Frage, wie gut das langfristig funktioniert. Groß ist nicht mehr der Jüngste, Andrich auch nicht. Groß, glaube ich, 33, Andrich 29. Und da hat man auch schon diverse Tempodefizite gemerkt. Und Pavlovic hat ja auch nach seinen Einwechslungen eben sehr, sehr gute Leistung gezeigt und zeigt da auch, dass er von hinten Druck macht, dass er auch jemand ist, der diese Großrolle übernehmen könnte.
Wie wichtig ist es denn aber, gerade auch Groß und Andrich weiter auf die zu setzen? Man könnte Pavlovic sicherlich schon immer reinschmeißen, aber wäre das vielleicht den Ticken zu viel junges Blut da im Mittelfeld, gerade diesem Prunkstück, ja, was so wichtig ist? Oder meinst du, das ist für 2026 auch schon denkbar?
Ja, das ist halt die große Frage. Also jetzt kurzfristig sehe ich halt immer dieses Groß-Andrich-Kombo auch wegen ihrer Erfahrung, auch wegen Großstandards als eine sehr, sehr wichtige Kombo für die Nationalmannschaft an. Mittelfristig muss man natürlich auch dann anerkennen, dass Groß während bei der WM 2036 eben 35 Jahre dann alt sein wird. ist nicht mehr der ganz Jüngste, ist halt sehr ein Spätberufener erst gewesen bei der Nationalmannschaft. Und Andrich ist zwar dann erst 31, aber auch da dann immer die Frage, das kann ja mal mit einer Verletzung sehr, sehr schnell sich ändern. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man einen Pavlovic ranführt, weil der ist jetzt 21, meine ich, und der ist dann 23. Mhm. Das ist nicht mehr diese ganze Jungspur. Und da kannst du, finde ich, schon mal dann eine WM spielen, gerade wenn du auch sagst, du setzt längerfristig auf ihn, dass er halt da die Erfahrung bekommt. Aber das ist halt so eine Frage, die sich in den nächsten 2 Jahren entscheiden wird. Und da ist es immer besser, man hat die Auswahl, als man muss dann halt nehmen, was man bekommt.
Auch hierbei vielleicht der Blick aufs große Ganze, die 8er, 6er Position, wo wir immer gesagt haben, da hat Deutschland so viele starke Spieler, da muss man echt auch viele zu Hause lassen. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Also fehlen da vielleicht die Alternativen? Gibt es aber auch in der Bundesliga tolle Kandidaten, ob es ein Stach weiterhin sein kann oder andere Spieler, auf die Nagelsmann jetzt auch ein genaueres Auge wirft, die du dir auch vorstellen könntest für die nächsten Jahre?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube nämlich, dass man da eben in den nächsten Jahren mal abwarten muss, wie sich dann die Lage hier entwickelt. Weil du hast eben genannt, ein Stach ist ein junger Kandidat. Du hast einen Stiller, der ja auch nicht das allergrößte Alter erreicht hat. Du hast schon noch ein paar Kandidaten, die sich da aufdrängen, die vielleicht auch noch mal ein paar Jährchen brauchen. Bei einem Paul Wander ist auch noch nicht klar, ob der nicht vielleicht dann ein paar Jahre noch Richtung vom Zehner Richtung Achter sich entwickelt. Also du hast da schon durchaus Möglichkeiten. Es ist jetzt nicht ein Traum, wie es vielleicht mal war, als man dann entscheiden musste, ob man dann eben einen Kroos, einen Gündogan, wie man da hinstellt. Aber man hat da schon noch, finde ich, gute Wahlen, immer noch mehr als zum Beispiel Linksverteidiger oder solche Positionen.
Welche Note wird es dir die Offensive nach den beiden Spielen geben? Wie rund läuft das schon?
Ich würde sagen, eine gute bis sehr gute Note. Also offensiv fand ich es sogar eigentlich noch besser von den Ansätzen her als bei der EM. Bei der EM war ja häufig auch noch so ein gewisser haben sie eine gewisse Vorsicht walten lassen vorne, das ist auch klar, das machst du in der Nations League, gehst du dann eher dann doch mal auf das 3-0, 4-0, 5-0 als in der Europameisterschaft, wo es um alles geht. Ich fand, die Tiefe war deutlich besser, also wie Deutschland die Tiefe attackiert hat in beiden Spielen, war super. Das war schon wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von der Offensive.
Ja, Offensive gewinnt Spiele, die Defensive allerdings die Titel oder Meisterschaften, wie auch immer. Und über die wollen wir natürlich auch noch sprechen. Vielleicht auch gerade mal schon mit dem Fehlerpotenzial beginnen, was die beiden Spiele aufgezeigt haben. Gegen Ungarn war es nur selten dann der Fall, aber gegen die Niederlande dann diese Konterabsicherung, diese Schnellangriffe, mit denen Deutschland dann auch schon bei der EM Probleme hatte. Ist das weiter die große Schwachstelle, an der die DFB-Elf arbeiten muss?
Ja, es ist eine große Schwachstelle. Es ist sogar noch ein bisschen größer geworden, hatte ich das Gefühl jetzt. Was einerseits daran lag, dass hinten Rüdiger, finde ich, gefehlt hat. Also das war jetzt gegen die Niederlande sehr, sehr deutlich, wenn Robby da vorne seinen Körper eingesetzt hat, gerade auch im Umschaltmoment, die Innenverteidiger das lösen mussten. Das haben Tah und Schlotterbeck nicht gut gemacht. Das war ja auch im 2:2 das Problem. Und ich finde aber auch, beim 1:0 gegen Niederlande hast du gemerkt, dass da eben im Zentrum das Tempo fehlt. Dass da eben die Kombo groß ist, ein bisschen rausgerückt. Andrich wusste nicht so genau zum Zweikampf gehen, mit absichern. Das war nicht optimal und das war auch ein bisschen zu langsam. Und ich glaube, da fehlt es ein bisschen an Tempo. Das ist, glaube ich, noch das große Defizit, was auch diese Aufstellung per se mit sich bringt. Gerade wenn du vorne eben ein hohes Pressing spielen willst mit diesen Spielertypen, dass du dann im Zentrum vielleicht ein bisschen mehr Tempo bräuchtest. Dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, wie schnell kannst du einen Pavlovic da eingliedern, der aber auch nicht der Pfeilschnellste ist. Das muss man immer auch mit erwähnen. Und bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ist noch die deutlichste Schwachstelle, die die Mannschaft hat.
Ist ja auch immer der Spagat, wie tief steht jetzt der Sechser, wie hoch können aber auch die Außenverteidiger schieben, die du ja definitiv brauchst. Raum hatten, glaube ich, super Spiel gemacht, offensiv gegen die Niederlande, kann man so sagen. Auch Kimmich mit wirklich starkem Input, der aus seinem Tor. Das funktioniert ja aber nur, wenn du sehr viel rausschiebst und die Räume auch nehmen kannst, bist du allerdings hinten offen. Wenn hier das Tempo fehlt, vielleicht muss dann jemand aus dem Mittelfeld geopfert werden, der einfach defensiv ganz klar die Absicherung gibt. Kann man sich das erlauben?
Nein, also das ist das Problem und das ist aber auch das, was Nagelsmann, finde ich, zu Recht erkannt hat, dass diese Mannschaft eine offensive Mannschaft ist. Dass es halt nichts bringt, mit dieser Mannschaft eine defensive Spielweise eintrainieren zu wollen. Weil es macht keinen Sinn, wenn du dir die Form dieser drei Spieler da vorne anguckst und auch die Klasse von Musiala, Havertz und Wirtz. Ich finde, man darf der Havertz auch nicht rausnehmen. Der hat jetzt auch 2 sehr, sehr gute Spiele gemacht. Der hätte sich nur belohnen müssen, mal mit einem Tor. Aber wenn du diese Klasse nimmst, macht es keinen Sinn, einen von denen auf die Bank zu setzen, nur um dann noch einen Sechser zu haben, wo du sowieso keinen Weltklasse-Sechser hast. Sind wir ehrlich, wir haben halt da vorne wirklich 3 Spieler, die internationale Klasse verkörpern und auf der 6 nicht. Und dann musst du, das haben sie auch gegen die Niederlande gemacht, gucken, dass du deine Nicht-Ballbesitzphasen möglichst gering hältst, dass du dein Spiel nach vorne möglichst gut strukturierst, dass du auch im Pressing sehr, sehr griffig bist, damit der Ball eben gar nicht erst in diese Mittelfeldzone kommt, damit du das dir erlauben kannst. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Und das ist auch der Weg, den du gehen musst mit den Spielertypen, die du da an der Hand hast.
Rüdiger hast du angesprochen, Schlotterbeck ist quasi, denke ich mal, gesetzt. Gibt es allerdings irgendwie ein Duo, was du gerne nochmal sehen würdest in den kommenden Monaten? Vielleicht hier eine Position, wo man eher mal noch Experimente machen kann oder mal einen jungen Spieler reinwerfen?
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, aber da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen zu früh in der Saison, finde ich, weil ich muss auch gestehen, ja. 2 Bundesligaspieltage, ich habe jetzt Paul Wander zum Beispiel auf dem Schirm, da bin ich gespannt, wie das sich entwickelt. Adeyemi hat jetzt gute Spiele gemacht bei der U21, auch ein Woltemade könnte sich super entwickeln in Stuttgart, aber das ist halt noch zu früh. Also da muss man wirklich jetzt mal ein paar Spieltage abwarten und schauen. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, für ein paar Spieler waren das jetzt keine gute Länderspielpause, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir einen Goretzka vermisst haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Gnabry vermisst haben. Den wüsste ich nicht, wie man den ordentlich einbauen könnte, auch wenn er jetzt einen guten Saisonstart hat. Also da, diese Spieler haben es dann, glaube ich, eher schwer. Und das muss man sagen, dieser EM-Kader hat sich sehr, sehr gut geschlagen in diesen ersten beiden Spielen. Und da hat jetzt auch keine großen Fragen aufgeworfen und sagen muss, da braucht es jetzt unbedingt einen neuen Spielertypen.
Wir können ja trotzdem nochmal auf die paar Optionen auf der Bank schauen, die auch entscheidend wurden, weil Niklas Füllkrug im Duell gegen Holland dann nicht mehr mit dabei sein konnte. Und Nagelsmann hat sich eben dazu entschieden, Havertz nicht vorzuziehen, sondern Undav zu bringen. Dennis Undav, ein Typ, der eine super Saison gespielt hat bei Stuttgart, auch bleibt, ich glaube, für das Umfeld super, diese Entscheidung. Und auch für die Nationalmannschaft, weil er ein nochmal anderer Spielertyp ist als Füllkrug. Und nochmal, welche Waffen reinbringen kann, was macht er nochmal so besonders?
Ich finde, dass Undav nochmal im Mitspiel eine ganze Ecke besser ist als Füllkrug, also in der Kreativität, auch in dem, wie er die Bälle verarbeitet. Das kann Füllkrug auch, aber da springen die Bälle so ein bisschen ab. Ja, und aber Undav kann das wirklich präzise on point, kann auch gute Pässe spielen. Hat auch so ein bisschen Füllkrug so ein kleines Tempodefizit, auch wenn nicht ganz so schlimm, sodass halt du dann immer noch jemanden brauchst, der tiefer reinbringt. Also Undav ist noch stärker als Füllkrug, eher ein unterstützender Stürmer. Ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, dass auch ein Füllkrug mit einem Undav zusammenspielen könnte, wenn mal ein Havertz fehlt. Das würde zum Beispiel auch, finde ich, könnte auch funktionieren. Oder dass ein Havertz eine Reihe weiter vorne spielt. Aber Undav hat gegen die Niederlande auch mit seinem Tor und seinem Assist gezeigt, dass er da gar keine Anlaufschwierigkeiten hat und dass er da auch sehr, sehr wertvoll sein kann.
Ansonsten hast du noch viele andere Jungs auf der Bank, die es definitiv drauf haben. Koch, Henrichs, Mittelstädt. Aber kommt man vielleicht jetzt auch spitz gefragt wieder, wenn man, sag ich mal, 2 Jahre vorm Turnier seine Startelf fast schon zusammen hat, kommt man dann so in das Risiko, dir ein zu großes Gefälle einzubauen zwischen Startelf und Bank, dass die auch die Spielpraxis nicht ganz bekommen? Besteht da zumindest die Möglichkeit, weil bei Laune willst du dir ja alle halten.
Ja, man darf sich jetzt aber keine Illusionen hingeben, dass wir hier schon eine Startelf für 2026 gefunden haben. Wir haben jetzt eine sehr schöne Startelf gefunden für die Nations League, aber du weißt ja nie, was passiert. Also nicht nur Verletzungen, sondern auch Formkrisen. Also vor 2 Jahren hätte, glaube ich, niemand für möglich gehalten, dass Goretzka wirklich raus ist aus der Nationalmannschaft, sondern der war halt ein integraler Bestandteil des Ganzen und da hat man gar nicht mehr ohne gedacht. Und das kann halt ja auch immer passieren. Du weißt halt eben nicht, wie sich Spieler entwickeln. Und es kann halt auch natürlich sein, eben, dass wir jetzt, wenn wir für 2026 reden, nochmal Paul Wanner, der ist halt gerade der Shootingstar, deswegen ist er ein gutes Beispiel. Aber er spielt jetzt eine tolle Saison bei Heidenheim, setzt sich nächstes Jahr bei Bayern durch und da hast du wieder eine ganz andere Gemengelage. Also das ist natürlich noch ein bisschen weit hin. Aber du musst zumindest eine taktische Grundrichtung haben und eine strategische Idee, wie du spielen lassen möchtest. Und ich glaube, das hat Nagelsmann. Und ich glaube, da kann man dann auch einzelne Positionen austauschen, ohne dass das dem Spiel allzu doll schadet.
Ist auch eine Mannschaft, glaube ich, wo wir trotzdem festhalten können, die Chemie ist super, also die Stimmung, was man alles rundum mitbekommt. Sie ist jünger, dynamischer, das ist jetzt mehr als 2 Jahre jünger, die Startaufstellung und der Kader gewesen als bei der EM. Das sind natürlich auch Faktoren, die sich dann vielleicht im Spiel bemerkbar machen, wenn man sagen könnte, ja, diese auch Bewegungen abseits des Balls sind vielleicht dynamischer, ist alles irgendwie ein bisschen schneller. Kommt es dem Spiel auch zugute, einfach so eine Frische?
Ja, also die Geschwindigkeit habe ich total gemerkt. Also, dass du da wirklich eine junge Mannschaft auf dem Feld hast, gerade im Angriff, das Handy hast du total gemerkt. Und das macht halt auch nochmal einen Unterschied, ob du einen Gündogan auf der 10 spielen hast, der das Spiel gut lesen kann, der auch das Spiel gut strukturieren kann, aber der eben nicht in dieser Klasse die Tiefe gibt, wie das ein Havertz macht. Und wenn du dann halt Havertz, Wirtz und Musiala, die alle 35 km/h laufen können, wenn die alle mit Tempo hinter die Abwehr laufen können, aber gleichzeitig auch zurückkommen und mitspielen können, das ist für den Gegner unfassbar schwer. Das ist nochmal eine schwere Nummer. Und ich fand, bei der EM war es nochmal die Defensive ein bisschen besser. Das haben wir auch schon analysiert, weil du auch mit einem Gündogan als Zehner nochmal eine andere Form der Absicherung hast in diesem Bereich. Aber die Offensive hat da nochmal offensiv richtig an Schwung und Dynamik gewonnen, eben durch diese junge Aufstellung, die du jetzt gewählt hast.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja immer die Passpräzision und Passgenauigkeit bei Deutschland. Ich glaube, das haben wir auch beim Spiel gegen Holland gesehen. Da sind so viele gute, lange Bälle dabei und die ermöglichen viele Chancen. Wenn die aber eben nicht ankommen, wird es vielleicht einen Ticken schwieriger. Geht es dann hier aber auch, dass du einfach das Dribbling wählen kannst, kannst du es mehr forcieren. Also hat Deutschland auch Plan B und C mal für solche Spiele, wo es vielleicht nicht ganz so einfach gelingt?
Ja, das ist noch so eine Sache. Da hat auch Nagelsmann sich so ein bisschen kritisch geäußert. In der zweiten Halbzeit, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, hat Deutschland weiterhin versucht, sehr viel hinten rauszuspielen. Das hat aber nicht funktioniert, weil Niederlande eben sehr, sehr hohes und sehr riskantes Pressing gewagt hat. Und klar wäre das dann eine schöne Option, wenn man dann eben den langen Ball wählen könnte. Es geht mit einem Füllkrug noch besser als mit einem Undorf, muss man fairerweise gestehen. Und was mir auch noch nicht so zugesagt hat, in der ersten Halbzeit gegen Niederlande gab es eine Phase, da hat man sich sehr häufig nach rechts lenken lassen. Also Kimmich hatte dann völlig frei den Ball rechts, aber er konnte keine Flanke schlagen, weil eben niemand im Strafraum war, der das verwerten konnte. Und da würde ich manchmal halt auch Lösungen für diese Situation mir wünschen. Muss nicht immer diese Flanke sein, aber na klar, wenn du einen Probe vorne hättest, wäre das, glaube ich, eine super Ergänzung für diese Mannschaft nochmal. Wenn du noch einen wenn man sich was wünschen könnte, dann wäre es ein etwas schnellerer Füllkrug. Also ein Spieler, der auch Bälle halten kann, aber der noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit eben vorne mitbringt. Aber den Spielertyp haben wir leider nicht.
Kann ich auch noch mal kurz unterfüttern. 26 Flanken war es dann gegen die Niederlande. Schon eine Menge. Gegen Ungarn waren es 10. Da hast du 5 Tore. Ist eine einfache Rechnung, wie du das hier zusammenhalten kannst. Aber hier noch mal zwischengeschoben. Inwieweit meinst du denn, dass sich Deutschland in den kommenden Monaten, Jahren darauf einstellen muss, auf den Gegner oder aber erstmal auf sein eigenes System? Also inwieweit kann die deutsche Nationalmannschaft wieder dieser Dirigent werden auf dem Platz, den wir 2014 oder in den glorreichen Jahren auch schon gesehen haben?
Das wird in den nächsten 2 Jahren, glaube ich, sehr wichtig sein, diese Dirigentenrolle wiederzufinden. Als Nagelsmann übernommen hat, war das ja auch eine schwierige Situation. Man hatte dann direkt wieder diese Länderspiele, die auch nur Freundschaftsspiele waren. Und dann im März hat man sich dann eben gegen diese starken Gegner Frankreich und Niederlande entschieden, ein bestimmtes Spielsystem zu spielen, das auch ein bisschen auf den Gegner abgerichtet war und hat das dann beibehalten. Aber jetzt kommt dann eine Phase nach der Nations League, kommt dann die WM-Qualifikation. Auch da werden wir jetzt keine Top-Gegner erleben. Auch da werden wir jetzt nicht auf die allergrößten Nationen treffen. Und dann muss man sein Spiel durchbringen. Klar, immer mit kleinen Anpassungen an den Gegnern, aber du brauchst ein klares System. Aber da mache ich mir gerade gar keine Sorgen, weil ich habe sehr deutlich das Gefühl, dass Nagelsmann das weiß und das auch umsetzen möchte und dass er auch hier sein System und seine Spielidee, die wir bei der EM schon in großen Teilen erlebt haben, dass er die jetzt auch weiterhin umsetzen möchte.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen abrunden wollen, was erwartest du denn von Nagelsmann? Könnte er jetzt noch so einen Kniffen reinbringen, die wir bisher noch nicht gesehen haben? Er wird natürlich sich wieder weiter mit befassen. Gibt es nochmal eine Geheimwaffe? Vielleicht mehr auf Konter setzen, Standards, gut trainieren? Kannst du dir da was vorstellen?
Also man hat ja auch jetzt schon gegen Niederlande gesehen, dass man so ein bisschen auch im Pressing mehr einen Fokus gelegt hat. Nagelsmann hat sich ja sehr zufrieden gezeigt mit dem Ausgleichstreffer, der ja eben durch eine hohe Balleroberung zustande gekommen ist und dann eben über wenige Stationen ausgespielt wurde. Diese Waffe braucht es auch noch. Du brauchst erst ein gutes Pressing. Wenn du halt selber viel Ballbesitz haben möchtest, musst du den Ball früh erobern. Deutschland sieht immer schlecht aus, wenn sie tief in der eigenen Hälfte stehen. Das ist leider so mit diesen Spielertypen. Das wirst du auch nicht abstellen können. Dementsprechend muss das hohe Pressing noch besser funktionieren, als es bei der EM getan hat. Ich glaube, das ist der Bereich, wo man sich noch am deutlichsten weiterentwickeln kann. Weil im Ballbesitz macht man schon viel richtig. Und auch im letzten Drittel hat man eben die Spielertypen, um immer was Gefährliches zu kreieren.
Wie wichtig sind aktuell die Ergebnisse? Hättest du sehr, sehr, sehr gerne gewonnen gegen die Niederlande oder zählt einfach das, was auf dem Platz passiert ist, noch ein bisschen mehr rein, auch ein paar Umstände mit Schiedsrichter, wo es jetzt nicht ganz gepasst hat? Aber es ist ja schon eine Ergebnisnation Deutschland. Also wir hatten ja die Jahre unter Flick, wo es einfach nicht ganz gepasst hat und das eben für Reibereien gesorgt hat.
Ich fand das Ergebnis nicht zweitrangig, aber ich finde, die Ergebnisse waren erstens gut. Also wir sind mit einem 5-0 nach Ungarn 5-0 gegen Ungarn in die Niederlande gereist. Die Niederlande ist der schwerste Gegner in dieser Nations League-Gruppe. Wir haben auswärts ein 2-2 geholt. Das ist eine super Ausgangslage erstmal. Also das ist jetzt nichts, wo man sich schämen muss. Und ich fand das auch in Ordnung, dass man dann am Ende nicht komplett auf Sieg gespielt hat, alles nach vorne geworfen hat und auch früher die Wechsel angesetzt hat als Belastungssteuerungsmaßnahme. Dementsprechend sind die Ergebnisse ja gut. Also man hat gegen einen EM-Halbfinalisten, der zwar bei der EM nicht 100% überzeugt hat, aber der jetzt auch ein starkes Spiel gemacht hat, hat man 2-2 gespielt. Das ist in Ordnung. Das ist nichts, wovon man sich schämen muss. Man würde sich wünschen halt, dass diese Tore, wie sie gefallen sind, nicht fallen, weil es waren jetzt keine Tore, wo man sich gesagt hat, Mensch, da hat der Gegner so genial gespielt, da konnten wir gar nichts tun. Das ist vielleicht nur das, wo man am ehesten Bauchschmerzen hat. Aber grundsätzlich waren das zwei gute Leistungen.
Auf jeden Fall ja erstmal wieder schön, dass wir die sportlichen Schlagzeilen haben, die bei der DFB 11 ja dominieren. Wir können uns also freuen auf die nächsten Länderspielpausen. Kannst du das unterschreiben?
Ja, also tatsächlich schon. Also das ist, hatte ich lange nicht mehr, dass ich mich gefreut habe auf die Nationalmannschaft. Das ist unter Löw und dann auch unter Flick so ein bisschen verloren gegangen. Und dann gab es diese ewigen Freundschaftsspiele, die auch so komplett egal schienen und wo auch man von Seiten des DFB nicht das Gefühl genommen hat, das wird jetzt ernst genommen mit dieser Nations League. Das ist jetzt ganz anders. Oder man nimmt das ernst, man hat das Gefühl, hier wird was aufgebaut und man hat auch Spaß bei den Spielen. Also waren ja zwei wirklich spaßige Spiele, auch das Spiel gegen die Niederlande. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, mir als neutralen Zuschauer. Und das würde ich mir wünschen, dass das bleibt. Und dann wäre es auch, da muss man sich auch nicht ärgern, wenn in 4 Wochen schon wieder die nächste Länderspielpause kommt.
Also Nations League, WM-Quali und irgendwann ganz hinten am Horizont die WM 2026, wo wir uns ja dann so langsam vorbereiten und alles hinläuft. Tobias, vielen Dank dir für diese Einblicke, diese 2 Wochen. Sehr viel Spannendes bei und ja, wir haben eine neue DFB-11-Ära und ich glaube, wir sind alle gespannt, was da die nächsten Monate noch kommt. Danke dir.
Ja, danke dir.
Und ja, an euch, wenn euch was aufgefallen ist oder was ihr jetzt von der deutschen Nationalmannschaft erwartet, dann lasst euch eure Gedanken da und ansonsten sehen wir uns mit den nächsten Highlights ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
At Kroger Pharmacy, Care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.